Ich hatte mich eigentlich auf den Urlaub gefreut und ich habe es auch nochmal als Chance gesehen und habe aber dann tatsächlich auf dem Rückflug gemerkt, okay, es geht einfach nicht mehr und ich musste weinen und ich wusste, wir kommen zurück und ich werde es beenden müssen, weil länger halte ich es einfach nicht mehr aus.
Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Sonja Koppitz.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um Fragen, oh Gott, ich weiß nicht, ob Sie sich das schon mal selber gestellt haben, die Frage, was passiert eigentlich, wenn man sich den Traum der eigenen Familie erfüllt? Also wenn man alles hat eigentlich, was man sich wünscht, wenn nach außen alles perfekt aussieht und man dann trotzdem nicht glücklich ist. Wenn man früh merkt, die Beziehung, die ich führe, erfüllt mich nicht. So erging es meinem heutigen Plus Eins. Theresa ist bei mir heute zu Gast aus Berlin. Hallo Theresa.
Hallo.
Wir kennen uns ja über eine gemeinsame Freundin und die hat gesagt, lad doch mal Theresa ein. Und deine Geschichte ist, so viel sage ich mal vorab, sehr persönlich, wenn es um Beziehungen geht, ne? Es ist
immer persönlich.
Es gehören auch immer zwei Seiten dazu. Wir hören heute deine Geschichte. Du hast dich entschieden, uns dein Erleben zu erzählen. Warum eigentlich?
Ja, weil ich gemerkt habe oder weil ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, wie es mir ging. Und gerade dieses Familienkonzept in dieser Familie zu bleiben, aber sich dann zu erlauben, zu gehen, trotz Kinder, ich glaube, das ist einer der schwersten Schritte im Leben. Und ich bin ihn gegangen und ich möchte da einfach, glaube ich, Mut machen und den Frauen oder auch den Männern oder überhaupt Menschen zeigen, du darfst gehen und du darfst dein Leben leben, so wie es sich für dich gut anfühlt.
Du bist 31 Jahre jung. Sage ich da. Du warst 10 Jahre mit deinem Mann zusammen. Eure Kinder sind jetzt 3 und 6.
Genau.
Und da gab es ja diesen einen Klickmoment, da hast du mir schon mal von erzählt, in deinem Leben auf dem Rückflug nach einem Urlaub, wo du gemerkt hast, das war jetzt der letzte gemeinsame Urlaub. Nimm uns mal mit in diese Situation.
Ja, genau. Also es hatte sich natürlich schon über Jahre so ein bisschen angekündigt oder ich habe es schon gemerkt, aber man denkt ja immer, das gehört halt dazu und das ist immer mal schlecht. Und ich hatte mich eigentlich auf den Urlaub gefreut und ich habe es auch nochmal als Chance gesehen und habe aber dann tatsächlich auf dem Rückflug gemerkt, okay, es geht einfach nicht mehr und ich musste weinen und ich wusste, wir kommen zurück und ich werde es beenden müssen, weil länger halte ich es einfach nicht mehr aus.
Aber gemerkt, dass das dich nicht glücklich macht, beziehungsweise hast du ja schon früher, vorher hast du ja gerade gesagt, ihr seid zusammengekommen, da warst du ja 20 und du wolltest immer diese klassische Vater-Mutter-Kind-Familie. Dein erstes Kind kam dann, da warst du 24, wo man heute sagen würde, oh, ist ja früh.
Ja.
Was hat das mit der Beziehung gemacht, dieses erste Kind?
Es war schön.
Erste Wunschkind, ja.
Es war wunderschön. Ich glaube, ich war auch noch nie so glücklich wie in der Schwangerschaft. Also es war einfach perfekt. Es war, ich kann es gar nicht anders sagen. Es war wunderschön und auch dieses Gefühl, dann gemeinsam dieses Kind aufwachsen zu sehen und auf einmal diese Familie zu haben, das war für mich unbeschreiblich.
Mhm. Aber da schwingte dieses Aber schon mit.
Ja, das war unbeschreiblich, aber natürlich für eine Frau, gerade wenn sie ein Kind bekommt, verändert sich sehr viel. Und ich glaube, es ist super schwer, sich in dieser Rolle zu finden als Mutter und aber dann auch eine Beziehung weiterzuführen. Und es kam dann einfach viel dazu und ich war ja noch sehr jung, er war sehr viel älter als ich und ich war damals auch schon immer so, ja, würde auch gerne mal was anderes ausprobieren und da war ja auch immer sehr offen. Aber das kam alles so in der Zeit mit dem ersten Kind und da hat sich dann einiges verändert.
Was denn?
Es ging los, dass ich sagte, ich würde auch gerne mal ausprobieren, mit einer Frau was zu haben und er war auch sehr offen dafür. Und da ging das erste Mal los. Mhm. Das hat in mir sehr viel verändert, weil es sehr intensiv war. Und nicht nur, ich probiere es einmal aus, sondern es war auch ein bisschen was Längeres. Das wusste er auch. Und da ging das alles noch sehr gut. Aber dann kam dieser Umschwung mit, ich war unglücklich in meinem Job. Nach der Elternzeit ging es überhaupt nicht so weiter, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich wollte eigentlich gar nicht zurückgehen. Ich bin trotzdem zurückgegangen und es musste so kommen.
Also dieser klassische Wiedereinstieg
hat
nach
überhaupt
dem ersten Kind
nicht funktioniert. War total überfordernd. Und dann kam auch schon Corona eigentlich. Und dann kam, ich wollte noch ein zweites Kind. Dann hatte ich eine Fehlgeburt relativ früh. Das hat mit mir einfach auch psychisch viel gemacht, also auch körperlich. Wo ich dachte so, okay, krass, ich weiß, es passiert vielen Frauen. Ja. Aber wenn es dann selbst bei einem passiert und man so ganz klar schon diese Schwangerschaftsanzeichen spürt, macht das einfach ganz viel. Männer können da, glaube ich, oft nicht so mitfühlen auch. Und für ihn ging das Leben auch als Corona war ganz normal weiter, weil er seinen Job weiter ausüben konnte und ich nicht. Ich war alleine mit dem Zweijährigen damals zu Hause, habe in der Zeit einen neuen Job angefangen und es war totale Überforderung.
Also ja, eine ganz krasse Gemengelage auch. Also da kommt ja so viel zusammen, ne? Die Beziehung,
alles.
Job geht nicht vor, nicht zurück, Corona, du sitzt zu Hause mit dem Kind, dann spielen Frauen in deinen Gedanken oder auch eben in dieser geöffneten Beziehung eine Rolle. Aber eigentlich, so nach außen hin, so habe ich es ja vorhin auch mal formuliert, hattest du ja das, was du wolltest, eine Familie mit zwei Kindern dann. Ja, wie habt ihr in der Beziehung drüber gesprochen, dass es doch nicht das, was ist, was du dir wünschst oder was dich glücklich macht? Also wie war eure Kommunikation?
Ich glaube, wir haben lange gar nicht gesprochen. Ich glaube, wir haben das immer alles so, ach, es ist ja alles gut, uns geht's ja total gut. Und nach außen waren wir natürlich auch die perfekte Familie. Und ich war auch sehr glücklich und das war auch für mich wirklich das allergrößte Problem, diese Familie irgendwie verlassen zu müssen irgendwie, weil ich natürlich diesen Drang hatte, so, ich bin so unglücklich in dieser Beziehung, aber wenn ich gehe, dann zerstöre ich nicht nur das Leben vielleicht von ihm, was heißt zerstören, aber verändere es, sondern vor allem auch das von meinen Kindern. Und diese Familie hat für mich alles bedeutet. Und das schon der Gedanke, dass dieses Gefühl wegbricht, hat mich einfach so lange daran gehindert, es nicht zu tun.
Es ist nicht nur eine Phase, es muss sich irgendwas ändern. Das hat sich mein heutiger Gast gedacht, Theresa. Du warst lange unglücklich in deiner Beziehung mit deinem Mann. Warum, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, warum hast du dich nicht eher getrennt? Ich meine, das fragt sich nachher immer leicht, ne? Aber man denkt so von außen, ah, wenn du es doch schon wusstest, das ist nicht das, was dich glücklich macht.
Also das werde ich tatsächlich öfter gefragt. Also ich glaube, er hat mich das gefragt, sogar seine Mutter hat mich das gefragt. Es war sogar die Frage, warum hast du überhaupt noch ein zweites Kind gewollt? Und das war so, okay, krass. Also ich habe es mir wirklich nicht leicht gemacht. Ich komme aus einem Elternhaus, meine Eltern sind zusammengeblieben bis zum Schluss. Meine Mutter hat sich nie getrennt, obwohl sie genug Gründe gehabt hätte. Und dadurch sind bei mir natürlich auch immer diese Glaubenssätze mitgeschwungen, ja, es ist halt auch mal schlecht und es läuft halt auch mal nicht so gut. Aber du hast dich jetzt halt für die Familie und für Kinder entschieden. Und du bist verheiratet. Also das geht halt jetzt nicht so einfach.
Und also das sind so Glaubenssätze, die dir so mit auf den Weg gegeben wurden?
Und die haben es mir, glaube ich, echt richtig schwer gemacht. Oder immer, ach, aber er ist doch so nett, aber er ist doch so toll und ihr seid doch so ein gutes Team. Ich so, ja, aber das ist halt leider manchmal nicht alles.
Hast du dir da manchmal selbst Vorwürfe gemacht, so von wegen, was will ich denn eigentlich? Was du hast doch alles so in der Richtung?
Total, total. Ich dachte, ich bin eigentlich total privilegiert. Ich habe zwei gesunde Kinder, wir haben eine schöne Wohnung. Ich war in der totalen Sicherheit und das ist auch was, was für mich eine große Rolle gespielt hat. Ich bin ein echt sicherheitsliebender Mensch und ich hatte dort diese Sicherheit. Und das war für mich auch ein Grund, natürlich nicht zu gehen. Ich wusste, ich krieg auch alles irgendwie alleine hin, aber ich glaube, der Hauptgrund waren tatsächlich die Kinder am Anfang.
Du hast ja gesagt, deine Eltern waren zusammen bis zum Ende. Dein Vater ist ja gestorben, da warst du gerade mal erst 17.
17.
Und der war ja alkoholabhängig. Also deine Mutter hätte ja wirklich auch Gründe gehabt, nehme ich an, sich wirklich zu trennen. Und du sagst, du wolltest ja eigentlich gar nicht das Leben deiner Mutter leben, sondern ja schon dein Ding machen. Das ist ja auch irgendwie so eine Ambivalenz dann, wo du festgehangen hast, oder?
Ja, absolut. Ich habe tatsächlich, laut meiner Mutter würde sie sagen, du hast ja immer dein Ding gemacht.
Ach so, okay, ja.
Aber da ist es mir besonders schwer gefallen, mal mein Ding zu machen. Und trotzdem habe ich irgendwie mein Ding gemacht. Mhm. Und das ist auch das, um da nochmal zurückzugehen, die Kommunikation zwischen ihm und mir hat nicht stattgefunden. Ich habe es immer wieder versucht, aber wir sind beide sehr in die Vermeidung gegangen. Ich glaube, weil wir es uns beide nicht eingestehen wollten. Und das hat es uns schwer gemacht. Und das führte natürlich gerade am Ende dann zu ganz viel Missverständnis. Und wie konnte das passieren und warum? Und was ist jetzt eigentlich der Grund? Und ich denke immer so, ja, was ist denn der Grund? Also ich musste das in meiner Therapie zum Teil erarbeiten, dass ich gesagt habe, naja, wenn er mich fragt, was der Grund ist, was sage ich denn, damit er es versteht?
Und bist du auf eine Antwort gekommen? Also für dich und für ihn?
Also ich habe gemerkt, es geht nur darum, dass ich von mir spreche, dass ich von meinen Gefühlen rede und sage, okay, so habe ich empfunden und so ging es mir und es ging für mich nicht mehr. Und ich stehe ganz klar dahinter, es ging für mich nicht mehr.
Und dieser Punkt, wo du für dich gesagt hast, also es gab ja diesen einen Moment, wo du für dich ja beschlossen hast, okay, ich muss mich jetzt trennen und ich muss das jetzt sagen. Was war der Auslöser letztendlich? Weil wir merken ja, wenn wir dich so kennenlernen, du hast da schon lange mit gehadert und du willst das Beste für die Kinder und du willst niemanden verletzen.
Genau, also der Auslöser war zum Teil natürlich auch, was ich vorhin angerissen habe, dass ich eine Frau kennengelernt habe. Mhm. Sie war nicht der Auslöser, aber sie hat es mir sehr viel einfacher gemacht zu gehen, weil ich an den Punkt kam oder gemerkt habe, Mist, ich verliebe mich gerade wieder in eine Frau oder da ist wieder jemand in mein Leben gekommen, ohne dass ich danach gesucht habe. Also es war absoluter Zufall und ich dachte, ich kann das jetzt nicht noch weitermachen. Ich kann jetzt nicht zweigleisig fahren, ich möchte das auch nicht. Es fühlt sich nicht richtig an.
Mhm.
Und ich kann es ihm nicht antun, ich kann es mir nicht antun. Und dann war es tatsächlich in einer Hauruck-Aktion nachts um eins, dass ich ihm gesagt habe, es ist vorbei, ich kann nicht mehr.
Ich kann nicht mehr und ich stehe auf Frauen, oder was hast du?
Und ich stehe auf Frauen, ja.
Und man könnte ja sagen oder meinen jetzt, wenn man diese Kurzzusammenfassung hört, ja, das ist ein mega Befreiungsschlag.
Also der Tag danach, ich kann nur sagen, es schwankte zwischen ich ersticke und oh mein Gott, fühle ich mich auf einmal leicht. Also das wechselte wirklich minütlich und auf der einen Seite war es unfassbar gut zu sagen, dass ich auf Frauen stehe,
mhm,
und ich habe mich dadurch auch natürlich in der ganzen Familie geoutet. Und das hat gut getan, das hat nicht gereicht als Grund oder das war für ihn nicht, das hat es ihm nicht leichter gemacht. Ich habe dann gehofft, das macht es ihm leichter, das hat es ihm nicht leichter gemacht. Und so war es doch noch ein sehr, sehr langer Kampf, eben auch, weil die Wohnungssituation in Berlin natürlich nicht so ist, dass man einen Tag später gehen kann und eben diese räumliche Trennung haben kann.
Und da muss ich einhaken, weil natürlich ist, ich habe es ja nicht ohne Grund so provokativ gefragt, bam, Befreiungsschlag, weil eine Trennung ist nie leicht und schon gar nicht, wenn da Kinder sind und wenn man zusammenlebt und verheiratet ist. Also vieles im Leben, eine Trennung ist ein Prozess und welche Reaktionen und Herausforderungen danach auf dich gewartet haben, darüber reden wir gleich noch. Theresa ist ein sehr, sehr verbindlicher Mensch, das haben Sie vielleicht schon gemerkt. 10 Jahre warst du mit dem Vater deiner Kinder zusammen, obwohl du gemerkt hast, du bist nicht glücklich. Bevor wir darüber sprechen, wie es dir heute geht, möchte ich über Menschen sprechen, die nicht ganz so verbindlich sind wie du. Es gibt ja Leute, die können sich nicht mal an kleinste Verabredung halten. Die sagen kurz vorher ab oder sagen gar nicht erst richtig zu. Kennst du das?
Auf jeden Fall. Ich wohne in Berlin.
Meinst du, das ist so ein Berlin-Ding?
Ich habe mich das schon oft gefragt. Also ich kenne es aus Berlin sehr extrem.
Mhm.
Ja.
Wie reagierst du, wenn dich jemand versetzt, sage ich mal, oder einfach nicht verbindlich sich an Verabredungen oder Absprachen hält?
Ich muss sagen, mir macht das tatsächlich überhaupt nichts aus.
Nein?
Überhaupt nicht.
Weil?
Weil ich denke immer, es hat gar nichts mit mir zu tun. Das ist halt die Person, die kann es halt nicht anders oder es fühlt sich halt für sie jetzt besser an, dann ist das so. Ich akzeptiere das halt. Also wirklich
radikale
Akzeptanz.
Weil ich denke auch nicht, dass es was mit mir zu tun hat, dass mir ständig Leute absagen, aber trotzdem ärgere ich mich. Und deswegen erweitern wir unseren Gesprächsreigen um eine weitere Person, um darüber zu diskutieren, ja, was man dann am besten gegen Unverbindlichkeit tun kann.
Plus eins. Die Antwort.
In dieser Rubrik besprechen wir regelmäßig zwischenmenschliche Fragen, die uns das Leben stellt. Und heutiger Antwortgeber ist Journalist und Autor Friedemann Karich. Hallo Friedemann.
Hallo Sonja, hallo Theresa.
Wann wurdest du das letzte Mal versetzt, abgesagt oder verschoben?
Möchte nicht drüber reden.
Also du kennst das auch, ja? Wir sind nicht alleine damit.
Es ist leider alltäglich.
Du hast ja nicht nur das Leben studiert, sondern auch Soziologie. Woher kommt denn deiner Meinung nach diese Unverbindlichkeit? Ist es die Schnelllebigkeit unserer Zeit? Ist es so ein Großstadtding? Haben wir zu viele Möglichkeiten? Was ist es?
Es ist wie immer leider eine Mischung an Gründen. Menschen sind ja dann doch zum Glück ein bisschen komplexer. Klar, natürlich ist es unsere Zeit und ich glaube tatsächlich auch die Kommunikationsmedien, weil viele Leute denken, naja, ich muss ja jetzt nicht direkt absagen. Ich habe ja ein Handy, der hat ja auch ein Handy. Ich kann ja jede Minute wieder absagen. Und paradoxerweise führen bessere Kommunikationsmedien dazu, dass wir weniger kommunizieren. Das ist eine Sache, die mich ein bisschen irre macht daran.
Aha.
Zweitens glaube ich tatsächlich, was Theresa ja eben auch schon hart anklingen lassen, viele Leute können es einfach nicht. Die tun sich extrem schwer, Nein zu sagen oder zu widersprechen oder ihr Bedürfnis zu äußern, zu sagen, so diese Woche passt mir nicht. Und dann ist, glaube ich, diese heftige Unverbindlichkeit auch eine Angst vor Verletzlichkeit, weil wer sich nie festlegt, ja, wer sich immer eine Hintertür offen lässt, der kann natürlich auch weniger schwer enttäuscht oder versetzt werden. Das heißt, ich glaube tatsächlich auch wieder paradoxerweise nicht festzulegen, unverbindlich zu bleiben, gibt einem auch ein Stück weit die Kontrolle.
Das ist ja wirklich alles paradox. Also auch wenn du sagst, dass Menschen vielleicht nicht Nein sagen können, weil sie jemanden nicht vor den Kopf stoßen wollen und machen es dann ja erst recht, indem sie unverbindlich sind.
Ich versuche da auch immer wieder mein Gehirn drum zu kriegen, dass jemand dann diese Option wählt, die ja deutlich respektloser ist,
Ja.
als jede Art von Absage überhaupt sein könnte. Und ich glaube, daher kommt auch dieser doppelte Schmerz, zumindest empfinde ich dann immer. Als erstes muss man ja mal feststellen, wenn jemand so unverbindlich ist, sich nicht meldet oder eben zu spät, dass man das Gefühl hat, ich bin der anderen Seite jetzt nicht mal eine Nachricht wert. Ne? Also egal, ob das jetzt ein beruflicher Kontakt ist oder ein Freund oder ein Flirt, man wäre ja gerne immer ein Mensch, für den andere Menschen diese Zeit und Energie und vielleicht auch dieses über den eigenen Schatten springen aufbringen. Und zweitens bleibt man im Dilemma zurück, weil man fragt sich ja immer, soll ich da jetzt mehr Druck drauf geben? Hätte ich jetzt nochmal deutlicher sagen sollen, dass ich jetzt gerne eine Antwort hätte? Man fühlt sich total nervig. Oder man macht es wie Theresa, die ich da jetzt auch bewundere, radikale Akzeptanz. Man lehnt sie immer, lässt locker und sagt, naja, dann werde ich halt noch ein paar Tage länger hingehalten. Ich, ehrlich gesagt, kann es nicht, weil so oder so bleibt der Mental Load, wie man heute sagt. Also das sich Gedanken machen bei mir, wo ich doch überhaupt nichts gemacht habe, das finde ich krass unfair.
Ja, weil du hast auch diese Respektlosigkeit ja angesprochen und Theresa, das triggert dich gar nicht. Also nehmen Friedemann und ich zum Beispiel, nehmen wir das einfach zu persönlich?
Nee, also es triggert mich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, dadurch, dass ich auch Kinder habe und auch manchmal kurzfristig absagen
Ah,
muss,
okay.
kenne ich das einfach. Und das ist natürlich auch schon mein Umfeld, wo ich einfach weiß, okay, wenn es jetzt für dich nicht passt oder es dir zu viel Arbeit ist, dann ist das einfach so. Und einfach auch diese sagen, es ist okay, wenn du das jetzt so nicht kannst oder es anders nicht kannst, ich akzeptiere das.
Ja, klar, es gibt immer diese guten Gründe. Also mir wurde letzte Woche abgesagt, ja, dann ist es eben ein Netzwerk-Event am Abend, was jobtechnisch wichtig ist. Fein, verstehe ich alles. Friedemann, die Frage auch an dich, aber jetzt trotzdem, wie gehen wir mit dieser Unverbindlichkeit jetzt um, wenn es uns doch triggert?
Ich bin ganz ehrlich, in der langen Geschichte meiner kleinen Gastauftritte hier war ich noch nie so ratlos,
Oh
weil ich diese Frage habe kommen sehen. Und auch wenn das Ganze die Antwort heißt, ich habe da keine richtig gute Antwort drauf. Also als erstes hilft vielleicht, wie Theresa auch schon angesprochen hat, sich klarzumachen, jeder ist mal unverbindlich und wir sind alle nicht perfekt.
nein.
Da kann man natürlich auch immer besser werden. Ne? Ich finde, es macht schon einen Unterschied, ob man eine Stunde vorher absagt, sagt, ich schaff's leider nicht, oder ob man sagt, hey, ich weiß, das ist jetzt ungünstig. Es tut mir total leid. Es ist nicht cool von mir, aber es gibt die und die Gründe. Vielleicht verstehst du es. Also die Qualität einer Absage oder die Qualität einer Unverbindlichkeit kann sich schon unterscheiden. Und ich probiere jetzt inzwischen einfach radikale Ehrlichkeit. Wenn jemand zu mir unverbindlich ist, dann finde ich, dann muss ich mir sozusagen schon auch das Recht nehmen und da auch über meinen Schatten springen und sagen, das tut jetzt gerade weh. Das ist nicht cool. Und es ist auch nicht cool, dass ich jetzt wieder das Thema aufbringen muss und dich sozusagen kritisieren muss. Eigentlich hätte ich mir von dir mehr erwartet und ich möchte das so nicht. Und das bleibt jetzt halt einmal im Raum stehen. Da muss man dann vielleicht auch durch.
Das ist auch schon eine Antwort, Friedemann, so wie du das löst für dich. Und das klingt mir auch sehr, sehr gesund. Ich merke bei mir selbst, dass ich da einen anderen Weg manchmal wähle, dass ich nämlich mich hin und wieder dabei erwische, wie ich selbst unverbindlich werde bei Menschen, auf die ich mich nicht verlassen kann. Das ist ja dann
Das
eigentlich ein
ist doch,
Teufelskreis, ne?
ja, genau, das ist doch wirklich eine Spirale, die immer nur nach unten führt. Ich sperre mich noch dagegen. Ich finde auch, wir können es besser. Wir sind doch alle vernunftbegabte Menschen, die kommunizieren können. Lass es uns zusammen besser versuchen.
Das beschließen wir jetzt für uns hier als Dreierpakt, würde ich sagen, Theresa Friedemann.
Da
Okay?
bin ich auch auf jeden Fall dabei.
Also wir drei gehen jetzt schon einfach mal verbindlich in die Welt und gucken, was passiert. Ob wir so eine kleine Graswurzelrevolution
Ja.
starten können, zumindest in Berlin.
Es wird schwer,
Vor
aber
allem in Berlin.
es ist eine vornehme Aufgabe, die wir uns da gestellt haben.
Das sagt Friedemann Karich über unseren Umgang mit unverbindlichen Menschen. Vielen, vielen Dank. Bis bald.
Danke euch. Ciao.
Tschüss. Und wenn Sie auch eine Frage aus dem Leben beantwortet haben wollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an +1@deutschlandradio.de. Mein Plus Eins heute ist Theresa, die sich nach 10 Jahren und 2 Kindern von ihrem Mann getrennt hat. Theresa, wie ging es für dich weiter? Also eben als du mit deinen Kindern dann wirklich schließlich ausgezogen bist, weil dadurch warst du ja nicht automatisch glücklicher, oder?
Genau, das war ein langer Weg, bis ich ausgezogen bin, eine Wohnung gefunden habe. Und ich habe diesen Umzug auch noch mit Corona gemacht. Ich war komplett auf mich alleine gestellt. Also es war schon eine große Herausforderung. Und dann war ich in dieser Wohnung und ich dachte, so jetzt kann das Leben endlich besser werden.
Bam.
Und da kam die Klatsche. Ich habe erstmal eine große Depression bekommen. Und es wurde dann erst richtig schlimm für mich. Weil ich natürlich sehr funktionieren musste und wollte und aber überhaupt nicht konnte. Und wirklich dann da zu sitzen und die Kinder zu sehen, wie glücklich sie spielen. Und ich musste es für mich filmen, damit ich es mir nochmal angucken konnte. Und ich konnte nur weinen und dachte, ich übersehe was. Weil mir natürlich auch viel eingeredet wurde oder gesagt wurde, naja, du hast jetzt die Familie kaputt gemacht und alle leiden und die armen Kinder. Und ich dachte immer, aber den Kindern geht's doch gut, übersehe ich was, übersehe ich was. Und mir ging es natürlich überhaupt nicht gut.
Was waren, also wenn du diese Reaktion so ansprichst, dass Leute dir einreden wollten, du hast die Familie kaputt gemacht, was waren sonst so die Reaktionen in deinem Umfeld?
Also für meine Schwester war das eine Selbstverständlichkeit, als ich sie angerufen habe und auch gesagt habe, ich habe mich getrennt und ich stehe auch auf Frauen. Da sagte sie, das wusste ich doch schon immer. Es war eine wunderschöne Reaktion. Auch von meinen Freunden war das. Die haben das alles gut aufgefangen. Ich glaube, für meine Familie war das am allerschlimmsten. Also für meine Mutter, sie leidet heute noch darunter. Also es ist jetzt über 1,5 Jahre her. Meine Mutter leidet heute noch unter der Trennung.
Deine Mutter leidet unter deiner Trennung. Wenn man sich das so plakativ mal vorsagt, klingt das schon komisch, oder?
Ja, ja. Das, ich habe auch gesagt, und fragst du dich mal, wie es mir geht eigentlich? Und sie sagt immer, ja, aber das musst du dir schon auch mal anhören, wie es mir auch geht. Und ich so, ja, was ist doch meine Beziehung gewesen? Und da musste ich sehr viel Arbeit leisten, mich auch von meiner Mutter ein bisschen zu distanzieren, weil ich gemerkt habe, das schadet mir gerade noch mehr und das ist für mich gar keine Unterstützung. Und ich habe sie irgendwann angerufen und gesagt, kannst du bitte kommen, mir geht's so schlecht. Und sie kam und sie konnte überhaupt nicht helfen, weil sie gar nicht in der Lage war, weil sie sich das nicht anschauen konnte, wenn dann mein Sohn mal geweint hat oder so, wo ich gesagt habe, ja, es ist normal, da muss man ihn jetzt auffangen und für ihn da sein. Aber meine Mutter fängt halt mit an zu weinen. Und das ging natürlich gar nicht.
Jetzt sind ja Trennungen, sind ja nie leicht, ne? Aber ich stelle mir das jetzt so vor, je mehr man hat, was einen aneinander bindet, sei es jetzt eben 2 Kinder, wie in deinem Fall, oder nur ein Haus oder nur ein Hund oder gar nichts, außer die gemeinsame Beziehung, es ist ja trotzdem schwierig. Und ihr musstet ja dann noch viel mehr regeln, ne? Wer sieht die Kinder wann, wie oft, wo? Werden die unten verabschiedet? Kommt er mit rauf? Scheidung ja oder nein? Was war denn das Schwierigste für dich in dieser, ich nenne es jetzt Trennungsphase, nachdem du ausgezogen bist?
Das war alles. Das war einfach, ich kann das gar nicht sagen, was am schwierigsten war. Es war dieses sich selbst finden wieder, also irgendwie zur Kraft kommen. Dann natürlich diese ganze Orga mit den Kindern, da waren wir uns relativ schnell einig und wir sind auch zur Familienberatung gegangen und haben uns da Unterstützung geholt. Das hat geholfen, weil wir da tatsächlich auf einer Elternebene eben nur sprechen mussten oder sollten und nicht als Paar. Also die Sachen, die emotionalen Verletzungen hatten, spielten da keine Rolle. Und das hat uns sehr geholfen, als Familie einen guten Weg zu finden.
Dass man so ein Team...
Ja, dass man halt verbindlich, also da wirklich
da
auch
die Verbindlichkeiten
eingeht und es wird niedergeschrieben und die, also man entscheidet sich gemeinsam so und so, teilt man die Kinder auf oder die Zeiten und die Frau schreibt das auf und man weiß, okay, du musst dich jetzt daran halten und das gibt einem Sicherheit natürlich. Natürlich, dann kommt das Thema Scheidung. Muss man sich jetzt scheiden lassen, ja oder nein? Kostet auch wieder richtig viel Geld, ist auch Stress, ein Anwalt, ist für alle Seiten nicht schön. Und dann trauert man ja auch irgendwie noch der Beziehung hinterher.
Ja.
Also nur weil man raus ist und vielleicht auch neue Partner, neue Partnerin hat, heißt das ja nicht, dass man nicht noch darunter leidet, was da passiert ist. Und das hat sich bei mir eben dann in der Depression wieder gespiegelt.
Aber heute bist du eben mit einer Frau zusammen und dir geht es scheinbar, so wie ich dich jetzt einschätze, wieder gut oder besser. Aber dass du jetzt heute mit einer Frau zusammen bist, ist ja eigentlich nicht der Kern deiner Geschichte, hast du mir auch mal gesagt. Was ist dann der Kern deiner Geschichte?
Na, der Kern meiner Geschichte ist tatsächlich dieses sich erlauben zu dürfen, zu gehen, wenn es nicht mehr funktioniert. Also wir müssen nicht mehr so lange in Beziehung bleiben, bis wir selbst daran zerbrechen, und wir müssen nicht mehr die Beziehungen unserer Eltern fortführen, wie wir sie vielleicht zum Teil kennen. Und ich glaube, man merkt das auch, die Leute sind schon, wollen frei sein auch und erlauben sich auch viel. Aber man muss natürlich immer gucken, dass niemand anderes drunter leidet. Und bei uns waren es natürlich die Kinder. Die Ehe hat für mich tatsächlich gar nicht so eine große Rolle gespielt. Für mich hat das gar nicht so eine große Bedeutung, aber die Kinder natürlich und dieses Familienkonstrukt. Und ich glaube, immer wenn man etwas Gemeinsames hat und einer geht, das zerstört natürlich erstmal alles.
Aber wie geht's denn, also bevor ich dich gleich ganz am Ende noch frage, wie es dir heute eigentlich wirklich geht, wie geht's denn den Kindern, wie haben es die denn aufgenommen, als du dann gesagt hast, ja guck mal, und das ist jetzt meine Freundin?
Ach, dass ich gesagt habe, das ist meine Freundin. Also ich glaube, meine kleine Tochter denkt immer noch, das ist meine beste Freundin. Die können das gar nicht so greifen. Den Kindern geht es gut. Den Kindern ging es gut in dem Moment, als ich ausgezogen bin, weil sie nicht mehr dieses Spannungsfeld zu Hause hatten. Weil die Beziehung, also es war gut in der Beziehung noch, aber es wurde halt eklig, als wir getrennt waren, aber noch zusammenleben mussten. Und den Kindern geht es gut. Also,
weil das war ja deine größte Angst, was dich eigentlich so lange davon abgehalten
hat. Ja, das war aber meine Angst. Das war genau meine Angst. Und die Kinder sind super. Und ich habe auch zu meinem Sohn gesagt, er geht zur Gefühlsexpertin. Also ich bin da super offen. Ich will ihn da auch unterstützen und auch sagen, hey, das tut jetzt weh und das darf auch weh tun. Aber wir wachsen. Also ich habe damals das Buch Ungezähmt von Glennon Doyle gelesen. Und das war für mich... Das war meine Rettung. Also daran habe ich mich entlang gehangelt und ich wusste dadurch sehr gut, was ich sagen soll und wie ich mit meinen Kindern kommuniziere. Und ich glaube, also es könnte gerade nicht besser sein.
Theresa, bevor wir uns verabschieden, du hast ja lange gehadert und ausgehalten, bevor du dich getrennt hast. Was empfiehlst du denn anderen in einer Beziehung, die nicht glücklich ist?
Ihr müsst nicht so lange leiden. Ihr dürft gehen. Wenn die Tür da ist, geht durch und sucht euch Hilfe. Geht frühzeitig ins Gespräch mit dem Partner, mit der Partnerin. Sucht euch Hilfe und guckt gemeinsam, wie ihr einen Weg findet. Aber keiner muss so lange unglücklich sein und leiden.
Bist du jetzt glücklich?
Ich bin auf dem Weg. Ich finde, Glück ist da sehr schwierig. Ich finde mich ein in meinem neuen Leben und es wird immer besser. Glück noch nicht. Da sind noch zu viele Baustellen, aber ich weiß, es wird besser. Und es waren jetzt verdammt harte 2 Jahre, aber... ja, es geht weiter.
Aber ich finde, Glück ist es. Ich habe deswegen dich extra gefragt, weil das ist ja so ein großes Wort und wir streben immer alle so nach Glück. Aber das Leben besteht ja aus so ganz vielen Säulen, ne? Und manchmal wanken welche wie Job oder Beziehung und man hat trotzdem noch die Familie, die Kinder oder den Freundeskreis. Ja. Wenn es da mal nicht läuft, dann ist es vielleicht wieder an einer anderen Stelle gut. Aber so, dass man in allen Bereichen des Lebens glücklich ist, gleichzeitig, meinst du, das geht?
Das geht bestimmt. Also das geht bestimmt, also weil eine Säule immer die andere noch ein bisschen halten kann. Bei mir sind aber alle Säulen damals weggebrochen. Und das dauert gerade sehr, sehr lange, das wieder aufzubauen.
Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du uns daran teilhaben lassen hast und uns deine Geschichte erzählt hast, Theresa. Ich glaube, da können viele andocken. Ich sage ja bei Beziehung erstmal für immer. Ja. Aber man weiß eben nie, was kommt im Leben, oder?
Das ist eine gute Einstellung.
Vielen Dank, dass du mein Plus Eins warst.
Danke dir.
Tschüss. Tschüss. Auch in unserer anderen Podcast-Folge dieser Woche geht es im weitesten Sinne um eine Trennung. Lönja nämlich zieht nach dem Abitur nach Berlin und lernt dadurch ein für sie neues Gefühl kennen, Einsamkeit.
Dass meine Familie nicht da war, war einfach sehr neu. Und das sind einfach auch Menschen, die ich unfassbar gerne habe und die einem ja auch so ein Wohlgefühl mitgeben, allein durch ihr Dasein. Und das war dann auch nicht da. Und ja, deswegen... habe ich mich dann sehr allein gefühlt, auch in der ersten Nacht.
wie Lönja ihre Einsamkeit erst überwindet, als es fast nicht mehr weitergeht, das hören Sie bei Plus Eins. Und gleich habe ich für Sie noch die Miniserie von Anne-Sophie Schmidt. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Studiotechnik Frank Klein, Produktion Nicolas Hansen. Ich bin Sonja Koppitz und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.
Allein sein.
Ich bin Assunta und habe mit Anfang 20 in Toronto gewohnt. Ich habe damals mit Longboarden angefangen und wollte nicht tagsüber üben, weil es mir peinlich war, weil ich es eben gar nicht konnte und auch das alleine gemacht habe. Also ich kannte niemanden sonst, der oder die auch Longboard gefahren ist, und habe dann immer gewartet, bis es dunkel wird, um zu üben. Und bin dann eines Nachts bin ich rausgegangen, und es gibt in Toronto ganz viele kleine Seitengassen, wo man dann nachts wirklich auch sehr ungestört unterwegs sein kann. Und habe dann so ein überirdisches Parkhaus entdeckt und bin da hoch, und das war total toll, weil ich erstens ganz ungestört war, also keiner war da. Ich konnte also in Ruhe total schlecht longboarden. Und als ich dann auf diesem vierten Level, also ganz oben war, das war, also da war dann keine Decke mehr, sondern war draußen, und man war umgeben von diesen Hochhäusern, also Bürohäusern, die so ganz aus Glas sind. Ja, es sah total toll aus, irgendwie in diesem Meer von Lichtern zu stehen, ganz alleine. Und irgendwann, als ich besser war und sicherer, habe ich mich dann getraut, eben so alle, also so spiralförmig vom vierten Level bis nach unten zu fahren. Und es hat total viel Spaß gemacht. Ich habe das geliebt. Das war echt, ja, ein Gefühl von Freiheit, weil ich so ungesehen war und für mich was ganz Neues trotzdem entdeckt habe.